Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns interessierte Männer zuhören. Wir beantworten hier alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Und die Expertin an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Schaudig. Ich grüße Sie, Frau Schaudig. Hallo.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Frau Schaudig, heute machen wir mal wieder eine Folge nur mit Hörerinnenfragen, denn wir bekommen ja täglich Mails noch zugeschickt mit auch wirklich sehr schönem Feedback für unsere Arbeit, die sich wünschen, dass wir ganz lange weitermachen sollen. Das freut uns natürlich. Und ich schaue jetzt erstmal, was unsere Hörerinnen so in der kommenden Stunde zu erwarten haben. Hier ein kleiner Überblick. Muss ich Hormone nehmen, wenn durch eine Essstörung die Blutung ausbleibt? Was ist zu beachten, wenn ich als relativ junge Frau Blutverdünner nehmen muss? Kann es sein, dass das Östrogengel Migräne auslöst? Und warum bekomme ich unter der Gestagen-Monopille Panikattacken? Und kann ich, wenn ich kein Progesteron vertrage, mir stattdessen auch eine Hormonspirale legen lassen? Diese und noch mehr Fragen beantworten wir gleich. Frau Schaudig, wir fangen diesmal an mal mit einer jungen Frau mit einer Essstörung. Die Yvonne ist 42 Jahre alt. Sie hatte lange Zeit eine Essstörung, starkes Untergewicht. Sie macht auch viel Sport. Und seit sie 19 Jahre alt ist, schreibt sie, hat sie eigentlich keine Monatsblutung mehr. Mittlerweile hat sie aber Normalgewicht, hat bereits Osteoporose, nimmt dafür die Alendronsäure und Hormone. Und zwar Femoston, eine geringe Dosis, weil sonst ihre Brust anfängt zu spannen. Und sie schreibt jetzt weiter, wenn ich meine Frauenärztin darauf anspreche, ob es denn nicht auch ohne Hormone wieder zu einer normalen Periode kommen kann, wird die sehr ungehalten und meint, egal in welchem gesunden Gewicht, wird meine Periode nicht wiederkommen. Durch die Osteoporose traue ich mich nicht, die Hormone wegzulassen, will es ja nicht schlimmer machen. Aber bis ich 60 bin, nun künstliche Hormone nehmen, will mir nicht in den Kopf. Ist es wirklich so falsch gedacht, dass mein Körper vielleicht doch noch von allein regeneriert und ich natürlich meine Periode wieder bekomme?
Ja, das ist eine wirklich schwierige Situation und ich müsste mir mal die Eierstöcke anschauen von der Yvonne und auch nochmal vielleicht einen Hormonstatus machen. Es ist tatsächlich so, wenn die seit sie 19 ist, keine Monatsblutung hat, jetzt ist sie 42 und es ist tatsächlich so, bei schweren Essstörungen, die über längere Zeit anhalten, und wenn ich das richtig verstanden habe, war das bei ihr jetzt auch nicht nur ein Jahr, sondern über einen längeren Zeitraum. Sie hat jetzt Normalgewicht, aber sie macht immer noch viel Sport. Man muss sich immer überlegen, warum kommt die Regel dann nicht mehr? Das liegt daran, dass das Zwischenhirn, also genau genommen der Hypothalamus, in dem Fall erkennt, okay, hier sind nicht genügend Energiereserven da. Das sind ja dann in aller Regel Frauen, wo praktisch gar kein Fettgewebe mehr da ist. Und selbst wenn die dann normgewichtig sind und viel Sport machen, hat sie wahrscheinlich auch viel Muskelmasse und wenig Fettmasse. Und der Körper sagt sich dann, okay, jetzt hier eine Schwangerschaft wäre keine gute Idee. Es gibt nicht genügend Fett- und Energiereserven für eine Schwangerschaft und auch nicht für die Stillzeit. Was macht der Körper? Der schaltet einfach die Achse ab. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Reaktion vom Körper, weil er sagt, okay, ich will meine Frau sozusagen schonen vor einer Schwangerschaft und dann kann sie nicht schwanger werden. Dass dann natürlich so ein Östrogenmangel resultiert, das hat sich die Evolution vielleicht nicht überlegt. Die hat es einfach überlegt im Neandertal, da kam kein Mammut mehr vorbei, die Frauen hatten nichts zu essen und dann sind die abgemagert und dann hat man die Reproduktion abgeschaltet, also den ganzen Zyklus. Aber in aller Regel kam ja dann mal irgendwann wieder ein Mammut und dann haben die wieder zugenommen und dann hat es auch wieder funktioniert. Wenn jetzt jemand über einen langen Zeitraum untergewichtig ist und zu wenig Fettreserven hat, dann bleibt die Achse ausgeschaltet. Man sagt immer so ein bisschen, das ist so eine Faustregel, wenn Frauen dann zurückkehren zu einem Body Mass Index von 20, was gerade jemand, der sehr schlank ist, auch schon viel empfindet, dann springt meistens die Achse wieder an. Aber sie hören meistens, in vielen Fällen eben doch nicht. So 10-20% der Fälle springt diese Zyklusuhr einfach nicht wieder an. Das können wir jetzt nicht vorhersagen bei Yvonne.
Kann es eigentlich sein, fällt mir gerade ein, oder die Frage habe ich, dass durch so eine Essstörung vielleicht auch dieser Eizellvorrat geschädigt wird? Weiß man
Nein,
da was?
Das ist eine gute Frage. Ja, das wird immer wieder gefragt. Nein, der Eizellvorrat wird nicht geschädigt. Das AMH, also dieses Anti-Müller-Hormon, was wir messen können, um so ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie groß ist der Eizellvorrat, der kann ein bisschen der Wert kann ein bisschen reduziert sein, weil quasi die im Eierstock im Dornröschenschlaf befindenden Follikeln, die auch kein AMH machen, die kommen da gar nicht raus. Ja, und dann wird auch vielleicht wenig AMH produziert. Aber der Follikelvorrat ist nicht eingeschränkt bei diesen Frauen. Und es ist auch nicht so, dass man durch die Essstörung die Eizellen kaputt macht. Okay. Das wäre auch von der Evolution ja ein sehr unschlauer Mechanismus. Übrigens passiert das Gleiche auch bei starkem Stress. Manche kennen auch den Begriff der Kriegsamenorrhoe, der Fluchtamenorrhoe. Und wenn Frauen einen starken emotionalen Stress haben, für mich ist immer so ein gutes Beispiel, die jungen Mädels, die so ein Einser-Abitur machen wollen, weil sie einen guten Studienplatz kriegen wollen, die rutschen auch so. Oder auch Auslandsaufenthalt, ganz typisch, dass bei jungen Mädchen, wenn die für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder länger ins Ausland gehen während der Schulzeit, dass die Regel wegbleibt. Das ist
ein
super häufiges Phänomen. Und ich kriege immer mal Anrufe von, jetzt gut, meine Kinder sind jetzt auch schon älter, aber als die auch noch so im Gymnasialalter waren, kriegte ich immer mal Anrufe von einer Freundin, du, meine Tochter ist jetzt in Australien und die hat schon seit 4 Monaten keine Regel mehr. Und da sage ich, ja, das ist der Klassiker. Auch das ist, wenn man sich jetzt nochmal ins Neandertal versetzt, der Stamm ist auf der Flucht, wird gejagt vom Nachbarstamm, und auch auf der Flucht ist nicht so schlau, schwanger zu werden, weil da ist ja so ein Bauch im Weg, ja, und deswegen wird auch da die Achse abgestellt, auch wieder eigentlich ein kluger Schutzmechanismus. Man sieht so ein bisschen daran, dass diese Auslandsaufenthalte bei den jungen Mädchen auch ein bisschen Stress sind. Man kann jetzt sagen, es ist ein Eustress, also es ist ja eine positive Erfahrung, aber diese komplette Veränderung der Umgebung und auch vielleicht die gewissen, naja, Ängste, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber die sind ja schon auch sicher mit Unsicherheiten,
klar,
funktioniert das alles, und das ist der Klassiker. So. Und jetzt nochmal hier bei unserer Hörerin, ich hätte auch, sagen wir mal so, hohe Zweifel, dass die Periode wieder kommt. Jetzt muss man sich umgekehrt fragen, macht die jetzt ganz viel kaputt, wenn sie mal, ich sag mal, ein Vierteljahr oder meinetwegen ein halbes Jahr keine Hormone nimmt? Denn sie nimmt ja schon ein anderes Mittel für die Osteoporose. Also ich hätte jetzt nicht Sorge, dass man jetzt da einen akuten Schaden setzt, wenn die 3-6 Monate mal absetzt. Und in dieser Zeit guckt, kommt das von alleine wieder? Ich bin bei der Frauenärztin. Ich glaube auch eher nicht, dass das sie da anspringt. Wenn sie das unbedingt möchte, könnte man meines Erachtens das mal vertreten, 3-6 Monate. Aber wenn es dann nicht kommt, würde ich es schon ersetzen. Denn das Östrogen ist ja noch für andere Organsysteme wichtig. Nicht nur für den Knochen, zum Beispiel fürs Gehirn. Man weiß zum Beispiel, dass Frauen mit einer starken Magersucht in dieser Zeit der Magersucht, da schrumpfen tatsächlich bestimmte Hirnareale. Das ist schon ziemlich dramatisch. Das heißt, der Östrogenersatz ist wichtig. Das heißt, wenn Yvonne keine eigenen Hormone hat, würde ich auch nicht jetzt länger warten, welche zuzuführen. Also so 3 Monate, damit könnte ich gut leben. 6 finde ich schon ein bisschen kritisch. Kann man probieren, aber dann unbedingt. Ob sie es jetzt bis sie 60 ist nehmen muss, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Man kann aber auch dieses Osteoporosemittel, was sie bekommt, die Alendronsäure, das ist ein Bisphosphonat, das kann man auch nicht ewig geben.
Ah, okay.
Also mein Gefühl sagt mir, also auf jeden Fall muss Yvonne Hormone nehmen, bis sie 52 ist, das ist das mittlere Menopausenalter. Dann muss man sich mal anschauen, wie geht es ihr sonst so, kriegt sie dann vielleicht auch Wechseljahrsbeschwerden, das muss man dann mal gucken. Also mein Trend wäre hier bei der Frauenärztin, Femoston ist jetzt auch wirklich nicht so hochdosiert und sie kann auch nicht mehr nehmen. Man kann mal gucken, was passiert 3 Monate ohne, und dann würde ich es wieder geben.
Okay. Auch die nächste Hörerin, finde ich, hat eine spannende Frage. Sie ist 46 Jahre alt, hat noch ihre monatliche Blutung regelmäßig und hatte nun Mitte Juli einen Herzinfarkt. Und da wurden ihr 6 koronare Stents gelegt. Anschließend bekam sie dann neben ihren Medikamenten für Herz- und Blutdruck auch Blutverdünner verschrieben. Und als dann ihre Periode wieder kam, hatte sie 3 Wochen lang eine Dauerblutung und musste dann wegen ganz schlechter HB-Werte, das sind die roten Blutkörperchen, die ja wichtig sind für die Sauerstoffversorgung im Körper, die waren zu niedrig, da musste sie Bluttransfusionen bekommen. Ihr wurde nun geraten, die Periode zu unterbinden. Nun ist ihre Frage, hängt diese Empfehlung denn mit dem Blutverdünner zusammen? Und welche Hormontherapie wäre sinnvoll oder gibt es andere Methoden? Könnte sie sich zum Beispiel auch eine Hormonspirale legen lassen, um nicht zu bluten?
Ja, das ist ja, wenn man so will, auch wieder eine Frage, die nicht ganz in unseren Podcast Menopause passt, aber es ist trotzdem eine wichtige Frage, weil das eine Altersgruppe ist, wo das auch häufiger vorkommt. Ob die nur wegen dieses Blutverdünners so stark geblutet hat oder ob die vielleicht auch irgendeine Auffälligkeit im Bereich der Gebärmutter hat. Ich sag's mal, was könnte die haben? Die könnte eine Adenomyosis haben. Das ist das, was wir auch mit in der Folge mit der Endometriose besprochen haben. Das heißt also eine Endometriose in der Wand der Gebärmutter und das führt zu sehr, sehr starken Blutungen. Vielleicht hat sie das on top und jetzt hat sich addiert der Effekt des Blutverdünners und sowas oder vielleicht hat sie auch ein Myom. Auch Frauen mit Myomen haben ja starke Blutungen. Das muss man gucken. Im Grunde ist die Mirena, also die Hormonspirale, eine ziemlich gute Idee. Was macht man damit? Man sorgt dafür, dass sich gar keine Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Und bei Frauen ohne Blutverdünner haben die in 90% der Fälle gar keine Blutung mehr. Die übrigen 10% haben meist, wenn überhaupt, schwache Blutung. Ist ganz selten, dass es nicht funktioniert. Ich würde das bei ihr tatsächlich versuchen. Die ist ja erst 46, also wir wissen jetzt auch nicht so genau, wo ist sie in dieser Übergangsphase. Vielleicht gehört sie zu den Frauen, die sonst erst mit 56 die Menopause hätte. Kann man ja nicht sagen. Kann man vielleicht mal einen Hormonstatus machen, aber... Also ich glaube, ich würde Mirena versuchen, das wäre in dem Fall auch eine Kassenleistung, weil sie diese starke Blutung hat, also Hypermenorrhoe im Fachbegriff. Da ist Mirena oder die Hormonspirale tatsächlich eine Kassenleistung. Es könnte sein, dass es nicht funktioniert und wenn sie zum Beispiel Myome in der Gebärmutter hätte, dann funktioniert es auch, dann kann man die Mirena möglicherweise gar nicht legen. Also mein Favorit wäre tatsächlich die Hormonspirale. Denn das Problem ist, alles andere, was wir machen, ist so ein bisschen mit diesem Herzinfarkt von der Vorgeschichte
ein kleines Problem. Genau.
Also es gibt die Hardliner, die sagen nach Herzinfarkt überhaupt keine Hormone. Ich gehöre nicht ganz zu diesen Hardlinern. Ich gucke mir schon nochmal das im Einzelfall das an, finde transdermales Östrogen, aber man muss der ja dann ein potentes Gelbkörperhormon geben. Das wäre aus meiner Sicht dann nochmal das Dienogest, weil das, wenn überhaupt, am besten die Gebärmutterschleimhaut austrocknet. Aber da gibt es mehr Blutungsstörungen als bei der Hormonspirale. Und was wir dann mit dem Dienogest machen bei jemand, der 6 Stents hatte, also die heißt, die hat offensichtlich ein langes Gefäßproblem und das kann sie ja auch an anderen Gefäßen haben. Und wir wissen, dass Gelbkörperhormon, also alle Gestagene, machen, dass die Gefäße sich so ein bisschen zusammenziehen. Ein gesundes Gefäß kann das gut, aber wir wissen ja auch nicht, wie die Hirngefäße bei der Hörerin aussehen. Ja. Und deswegen, also mit Mirena haben wir den geringsten Einfluss von Hormonen im Körper. Das wäre, glaube ich, mein Favorit. Die nächste Variante wäre dann schon noch mal ein bisschen deutlicher. Das heißt, also höher dosiert, da könnte man diese Substanzen geben, die neu sind, Rieko oder Iseltis. Das heißt, es sind Substanzen, die quasi künstliche Wechseljahre erzeugen. Dann hat die gar keine Blutung mehr. Dann würde man aber so ein bisschen Östrogen und Gelbkörperhormon, wir nennen das Add-Back, also zurück dazugeben. Das kann man dann niedrig dosiert mit ein bisschen Östrogen, auch gerne Progesteron dazu oder so ein Kombinationspflaster, gibt es ja auch welche, weil man darf die auch nicht im Östrogenmangel lassen, die ist ja erst 46. Aber dann wird es schon sehr sophisticated. Ich würde nicht die Rieko nehmen, weil da ist geschlucktes Östrogen auch mit einem potenten Gestagen mit drin, wäre nicht mein Favorit. Der würde ich dieses Iseltis geben. Das ist ein reiner Antagonist und dann ein Kombipflaster dazu. Aber das sehen Sie, das ist wirklich eine Patientin, das ist eine herausfordernde Frage.
Wir brauchen eine Expertin.
Genau. Und mein Vorschlag wäre Hormonspirale.
Ja. Als über Rieko und Iseltis haben wir uns schon mal ausführlich unterhalten. Die Folge würde ich in die Shownotes packen. Und eine Frage noch abschließend. Blutverdünner ist sozusagen aber kein Problem eigentlich generell mit der Periode, wenn ich Blut verdünne.
Doch. Das ist schon ein Problem. Die bluten ganz gerne häufig stärker, weil das Blut ja schlechter gerinnt. Das ist, also man muss jetzt auch sagen, diese Blutverdünner kriegen ja
eher die älteren Frauen.
Häufig die älteren die dann Frauen, gar keine, die sowieso nicht mehr bluten. Ja, genau, da ist es dann irrelevant. Es gibt noch einen anderen Punkt bei den jungen Frauen. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Das würde man mit der Mirena nicht lösen. Es gibt ganz selten auch den Fall, wenn der beim Eisprung platzt ja dieser Follikel und der hat auch ein bisschen Gefäße. Rein theoretisch kann es dann auch mal aus diesem geplatzten Follikel zu einer Blutung in den Bauchraum kommen, durch diese mangelnde Gerinnung. Ich will jetzt hier keine schlafenden Hunde wecken. Das ist super, super selten. Sollte man aber auch im Hinterkopf haben, sodass man auch bei blutverdünnenden Medikamenten auch erwägen kann, das lieber doch den Zyklus zu unterdrücken. Das machen wir zum Beispiel ganz gerne bei Zustand nach Lungenembolie oder Thrombose, wenn die dann über einen längeren Zeitraum diese blutverdünnenden Medikamente bekommen. Da unterdrücken wir ganz gerne den Eisprung mit einer Gestagen-Monopille, damit es auch nicht aus dem... Ja, und dann transdermal Östrogen dazu, damit die nicht aus dem Eierstock bluten in die Bauchhöhle. Das sieht man ja dann nicht. Das macht dann erst, wenn die wirklich dann kurzatmig wird, weil sie zu wenig Blut hat. Also ist kompliziert, aber wäre auch nochmal eine Möglichkeit.
Die nächste Frage haben Sie eigentlich gerade schon beantwortet. Und zwar Miriam hat uns geschrieben, die ist 50 Jahre alt, hatte im letzten Jahr einen Herzinfarkt ohne Vorankündigung. Die Ärzte haben auch gesagt, sie sei eigentlich gar keine Risikopatientin. Sie nahm davor schon wegen Wechseljahresbeschwerden 2 Jahre die Lafam, da ist Estradiol und Dinogest drin und hat das auch nach dem Herzinfarkt erstmal weitergenommen. Jetzt hat der Endokrinologe gesagt, naja, dann nehmen wir mal transdermales Östrogen und die Frauenärztin hat gesagt, nee, eigentlich dürfen sie gar keine Hormone nehmen. Jetzt fragt sie, wer hat denn jetzt recht?
Ja, das ist ja, da werden Sie, wenn Sie 5 Ärzte fragen, 5 Meinungen kriegen. Also laut Leitlinie ist eigentlich Hormone verboten. Und ich kenne, wie gesagt, auch Kollegen und Kolleginnen, die da sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich persönlich bin nicht so streng. Vor allen Dingen hat die das ja jetzt bis jetzt noch genommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist nichts passiert. Und sie hat ja jetzt die ganze Zeit mit dieser Lafam geschlucktes Östrogen bekommen und es ist gut gegangen. Oh Gott.
Oh Mann.
Wisch mir jetzt gerade mal so über die Stirn, denke, okay, gut gegangen. Also ist nichts passiert. Also die Lafam, muss ich gestehen, hätte ich ihr nicht weitergegeben, aber man kann niedrig dosiert transdermalen Östrogen geben mit einem Gelbkörperhormon zusammen. Da würde ich immer bei so jemanden gerne Progesteron oder Dydrogesteron nehmen oder ein Kombinationspflaster. Es gibt ja niedrig dosierte. Aber im Beipackzettel steht bei allem kontraindiziert bei Zustand nach Herzinfarkt. Das heißt, man muss darüber sprechen, dass man ein Restrisiko nicht ausschließen kann. Und darüber muss die Patientin unbedingt aufgeklärt werden. Wenn die einen hohen Leidensdruck hat und sagt, aber ich möchte das unbedingt nehmen, weil ohne Zeug springe ich von der Brücke, dann kann man auch noch mal überlegen, ob man trotzdem die Alternativen, die wir haben, je nachdem, welches Problem sie dann hat. Hat sie Hitzewallung, kann man diese neuen NK3-Inhibitoren geben, also Veosa. Und das zweite Präparat kommt demnächst auf den Markt. Also das kann man probieren, wenn eher der Schlaf ist. Kommt dann Frau Dr. Zeun mit pflanzlichen Präparaten. Da kann man auch ein niedrig dosiertes Antidepressivum mal versuchen. Das Trimipramin, das hatten wir auch schon öfter mit wenigen Tropfen. Also ich würde da gucken, was passiert eigentlich, wenn sie nichts nimmt. Und die ist schon, warte mal, die ist, wie alt war die? 50, oder? Ah, gut, okay. Dann wäre natürlich auch nochmal die spannende Frage, ob die doch noch eine Restfunktion hat. Und jetzt, das könnte nämlich sein, mit Lafam hat man ja so einen Unterdrückungseffekt auf den Eierstock. Und das heißt, die Schwankungen sind nicht da. Es könnte jetzt sein, dass wenn die absetzt, dass der Östrogenspiegel plötzlich mal durch die Decke geht, was jetzt auch nicht so toll ist bei dem Zustand nach Herzinfarkt. Also es ist tricky. Man könnte vielleicht erstmal auf Dinogest gehen, das ist ja das Gestagen, was in der Lafam drin ist, und dann transdermal ein bisschen Östrogen dazu und mal gucken, was so passiert.
Was der Endokrinologe eigentlich vorgeschlagen hat.
Ja, ich finde das auch nicht so schlecht.
Okay, aber die Frauenärztin mit, das eigentlich keine Hormone hat auch recht, ne?
Ja, die hat auch recht. Das steht im Beipackzettel so drin. Und da haben natürlich zu Recht Ärztinnen und Ärzte auch Angst davor, dass sie, da, wenn die jetzt wieder... Der Punkt ist, wenn man schon mal einen Infarkt hatte, hat man ja ein erhöhtes Risiko, dass man nochmal einen kriegt. Und das heißt, die ist sowieso at risk sozusagen. Und wenn die jetzt wieder einen Infarkt kriegt, kommt die dann zur Ärztin und sagt, ja, das liegt an den Hormonen, ich verklage sie. Davor haben die Ärzte immer so ein bisschen Angst. Das heißt, man muss die Patientin mit ins Boot nehmen. Und das muss man auch gut dokumentieren, dass man mit ihr darüber gesprochen hat, dass man ein geringes Restrisiko nicht ausschließen kann. Ich kenne keine Studie, die eindeutig gezeigt hat, dass wenn Frauen nach Herzinfarkt Hormone nehmen, dass das dann, also bei oralen Hormonen ja, da gibt es Studien, wenn sie die schlucken, dann haben sie ein erhöhtes Rezidivrisiko. Aber zum Transdermal gibt es keine Daten nach Herzinfarkt, leider. Wir haben keine. Ich glaube, dass das Risiko sehr überschaubar ist, aber man kann es nicht komplett ausschließen.
Die Katrin hat uns geschrieben, sie leidet unter dem Restless-Legs-Syndrom und unter Migräne mit Aura. Früher, vor den Wechseljahren, hatte sie nur Spannungskopfschmerzen. Beides hat bei ihr nach der letzten Blutung, also in der Postmenopause, begonnen. Sie ist 56 Jahre alt, hatte vor 2 Jahren die letzte Blutung und hatte auch gleich mit der Hormontherapie begonnen. 2 Hub Östrogen morgens und 200 Milligramm Progesteron am Abend. Praktisch zur gleichen Zeit sind die Probleme mit diesen ruhelosen Beinen aufgetreten und die Migräne mit der Aura. Sie ist bei diversen Ärzten in Betreuung, macht Sport, lebt gesund, nimmt Medikamente vom Neurologen. Gegen die Migräne wird sie auch behandelt. Ihre Frage, inwieweit hängt Restless Legs mit den Wechseljahren zusammen und warum hilft die Hormontherapie nicht? Und welche Erklärung gibt es, dass sie erst nach der Perimenopause jetzt mit der Migräne zu tun hat, obwohl ja die Hormonschwankungen der Vergangenheit angehören?
Das sind schwierige Frage, die man auch nicht so ganz eindeutig beantworten kann. Um erstmal vorzubeugen, ja, Restless-Legs tritt nach der Menopause häufiger auf. Und ja, es gibt tatsächlich Studien, die sagen, wir haben einen gewissen positiven Effekt durch Hormone. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle Frauen, die ein Restless-Legs-Syndrom haben, mit Hormonen, dass das besser wird. Also bei manchen funktioniert es, aber bei manchen funktioniert es nicht. Also dass das jetzt bei ihr nicht hilft, das finde ich, ja, manchmal hilft es halt und manchmal nicht. Das ist leider so. Frauen sind halt unterschiedlich.
Ich hatte sogar gelesen in der Recherche, dass manchmal das durch Hormongabe ausgelöst werden kann. Kennen Sie das?
Das ist mir ehrlich gesagt nicht so richtig geläufig. Eher kenne ich eben Daten, dass es eher besser werden kann mit einer Hormontherapie. Aber es gibt vielleicht im Einzelfall auch mal Frauen, wo das losgeht. Aber so richtig Sinn macht es ja nicht. Denn wenn die vorher mit viel Hormonen keins hatte und jetzt keine Hormone mehr hat, dann würde es ja eher Sinn machen, dass das Wegfallen der eigenen Hormone das macht und nicht die Hormontherapie. Ich glaube immer so ein bisschen, man muss immer unterscheiden. Ich finde zum Beispiel, dass sie mit 2 Hub Gel und 200 Milligramm Progesteron ja durchaus mit einer relativ hohen Dosis eingestiegen ist. Und da frage ich mich, ob das nicht auch mit der Migräne mit Aura zusammenhängt. Ich meine, die ist 56. Letzte Blutung war mit 54. A, kann es sein, dass doch der Eierstock noch ein bisschen mitmischt? Und was wir ja wissen, ist, dass hohe Östrogenspiegel tatsächlich eine Migräne mit Aura triggern können. Ja, das ist das Problem überhaupt in der Perimenopause. Die ganz hohen Östrogenspiegel triggern eine Migräne mit Aura, die zu niedrigen triggern eine Migräne ohne Aura. Das ist jetzt sehr verkürzt, ja, das passt auch nicht auf jede Frau. Also meine Fantasie wäre, ich würde erstens mal ein anderes Gestagen versuchen, statt Progesteron würde ich Dydrogesteron nehmen, weil es eben nicht zentral wirkt. Vielleicht macht es auch was anderes an der Migräne. Und ich würde mal den Östrogenspiegel messen, ob sie zu viel oder zu wenig hat. Wegen der Faktor 5-Mutation, die sie ja auch hat, darf sie sowieso nur transdermal was nehmen, das ist klar, also über die Haut. Und da will man trotzdem auch nicht zu hohe Östrogenspiegel. Also mein Tipp wäre in dem Fall, bisschen weniger Östrogen beziehungsweise mal eine Spiegelkontrolle machen.
Dann wird wieder gefragt, wie hoch darf denn der Spiegel dann sein? Was wäre so
optimal? Da gibt's ja, das muss man ausprobieren. Also wenn ich will bei Frauen mit Faktor 5 auf keinen Fall über einen Spiegel von 100. Aber denken Sie mal dran, wir sagen ja sowieso, wir behandeln nicht die Spiegel, sondern ich würde mal gucken, ist der eher hoch, ist er eher niedrig? Also angenommen, die hat jetzt einen Spiegel von 20 mit 2 Hub, dann wäre das zu wenig. Ja, und es würde auch erklären, dass das irgendwie alles nicht funktioniert. Dann hat sie vielleicht ein Resorptionsproblem. Ich würde auch mal erwägen, auf ein Pflaster umzustellen, weil das besser resorbiert wird. Wenn die jetzt mit 2 Hupen Spiegel von 100 hätte, dann finde ich das relativ viel. Es gibt aber Frauen, die mit 2 Hupenspiegel von 100 haben. Also die Resorption durch die Haut ist ja doch individuell unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit den Pflastern vielleicht ein bisschen gleichmäßigere Spiegel haben. Also so alle 3 Tage ein Pflaster könnte man versuchen. Und ich würde einfach mal probehalber ein anderes Gelbkörperhormon nehmen. Auch das kann theoretisch einen Einfluss haben. Denn wir wissen ja, dass geschlucktes Progesteron bei manchen Frauen Kopfschmerzen macht. Und dann auch mal eine Migräne vielleicht. Also das ist auch bei manchen, macht es gar nicht und die schlafen super, sind total entspannt. Aber es gibt eben Frauen, die mit dem geschluckten Progesteron nicht so gut zurechtkommen.
Dann hat uns die Alexandra geschrieben. Sie ist 53 Jahre alt und hat wegen Endometriose mehrere Operationen gehabt und bereits mit 30 Jahren die Gebärmutter verloren. Nun hat sie vor einem Jahr Wechseljahresymptome bekommen, schläft schlecht, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, Angstzustände. Im April hat sie dann Gynokardin verschrieben bekommen. Nach einer Woche ging es richtig gut, aber nach 3 Wochen hatte sie extrem viele Migräneanfälle. Sie hatte früher schon zyklische Migräne. Und jetzt hat sie Gynokardin abgesetzt und die Migräne ist deutlich weniger geworden. Aber alle anderen Probleme sind eben auch wieder da. Was kann sie tun?
Ihr habt eine klare Fantasie dazu. Alexandra ist 53, ja? Und sie hat dann vor einem Jahr diese Wechseljahrssymptome gekriegt. Das heißt aber, dass der Eierstock möglicherweise noch mitmischt. Dann hat sie erstmal das Gel genommen, da ging es ihr super gut. Und dann hat sie nach 3 Wochen plötzlich Migräneanfälle gekriegt. Na, was habe ich für eine Idee? Die hat plötzlich, ist der Eierstock wieder angesprungen. Ja. Und jetzt hat sie vielleicht viel zu viel Östrogen gehabt. Ja, auch die ist ja, wenn sie sagt, die hatte früher schon zyklisch Migräne, da hat sie eher auf den Abfall reagiert. Aber wie ich gesagt habe, auch zu hohe Spiegel können das triggern. Jetzt nimmt sie kein Gynokardin mehr, die Migräne ist weniger. Naja, kann auch Zufall sein. Vielleicht hat sie da mal nur so eine Spitze gehabt vom Östrogen vorübergehend, weil so ein Follikel sich aufgeschwungen hat. Und das Blöde ist ja, der arbeitet ja nicht ewig. Der macht dann vielleicht 2, 3, 4 Wochen viel Östrogen, dann ist er wieder weg. Das heißt, jetzt hat sie wieder die Beschwerden. Wahrscheinlich ist der Eierstock jetzt mal wieder eingeschlummert. Ich sage immer, der Eierstock ist so wie so ein kleiner Jack in the Box. Da können immer mal so Follikel aufploppen und dann machen die Hormone wie im ganzen Zyklus. Also bis zu 300, 400, 500, ja. Das heißt, meine Fantasie ist, die muss was nehmen, was den Eierstock bremst. Und da sie sowieso eine Endometriose hat in der Vorgeschichte und es muss ja schon dramatisch gewesen sein, wenn sie bereits mit 30 die Gebärmutter verloren hat. Nun wissen wir nicht, ob das wegen der Endometriose
wahrscheinlich
war.
Wahrscheinlich, also es klingt so.
Ja, also ich würde der Dienogest geben, also unser als Zaubermittel Gestagen. Bei Endometriose. Ja, und dann würde ich ihr, was haben wir für einen Vorteil? A, haben wir ein potentes Gelbkörperhormon am Start wegen der Endometriose. Und zweitens unterdrücken wir auch Schwankungen der Eierstocksfunktion damit. Die ist 53, so gefühlt würde ich das auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre mal machen. Und dann eben Gel dazu. Und zwar, da ist das Zauberwort heißt symptomadaptiert. Das heißt, mal gucken, gerade so viel geben, dass ihre Hitzeballungen und die Angstzustände und der Schlaf besser sind. Und es wirklich so titrieren. Das heißt, titrieren heißt, dass ich immer so ein bisschen mehr dazugebe, bis die beschwerdefrei ist und nicht zu viel geben, weil da reagiert sie offensichtlich auch.
Also auch mal mit einem halben Hub erst anfangen oder so.
Ja, ja.
Aber Frau Schaudig, ich höre ja immer gut zu, wenn Sie mir was erklären. Wir haben mal drüber gesprochen, wenn die Gebärmutter entfernt wird, dass dann oft die Eierstöcke eigentlich auch nicht mehr so mega lange durchhalten. Wenn die mit 30 die Gebärmutter verloren hat, ist das realistisch, dass dann die Eierstöcke noch 23 Jahre arbeiten?
Ja, da sehen Sie wieder, das kommt auf die Situation an. Wir wissen ja nicht genau, was bei der Gebärmutter Operation gemacht wurde. Diese Aussage, dass man bei Gebärmutterentfernung früher in die Wechseljahre kommt, heißt eigentlich kommen kann. Statistisch gesehen 2 Jahre früher. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass man bei der Operation an der Blutversorgung der Eierstöcke ein bisschen was kaputt macht. Aber das muss bei der nicht gewesen sein. Also Sie haben völlig recht. Ich bin echt froh, dass Sie so gut zuhören wollen.
Ja.
Wenn demnächst bei mir eine Ärztin wegen Krankheit ausfällt, dann rufe ich sie an und sage, können Sie mal jetzt Sprechstunde machen. Also das ist halt, wissen Sie, diese Aussagen, man kann dann früher in die Wechseljahre kommen. Betonung liegt auf kann. Und es ist bei jeder Frau wirklich anders. Und ich hatte deswegen auch die Fantasie, vielleicht war es doch nicht die Endometriose, weswegen sie die Gebärmutter entfernt bekommen hat. Das wissen wir jetzt nicht genau. Aber selbst wenn es so ist, dann würde ich eigentlich auch denken, dass dann irgendwas an den Eierstöcken gewesen sein muss. Es ist jetzt eher ungewöhnlich, dass an den Eierstöcken gar nichts ist. Aber vielleicht konnte man die Eierstöcke völlig in Frieden lassen. Offensichtlich hat es ja gut funktioniert. Also das kann sein.
Eine Freundin hat gesagt, wenn sie das Gynokardin doch irgendwie nicht verträgt, soll sie lieber über die Rimpkus-Methode Hormone probieren.
Auf gar keinen Fall. Also warum? Ich will das kurz erläutern. Also erstens, die hat nun mal eine Migräne. Bei Migränefrauen sind wir immer vorsichtig mit oraler Östrogengabe und Rimpkus dosiert meistens ziemlich hoch. Also das ist schon mal zu viel Östrogen oral. Damit hat sie auch ein erhöhtes Thromboserisiko und auch mit der Migräne. Gut, sie hat jetzt nicht geschrieben, ob sie Migräne mit Aura hat. Also wenn sie eine Aura-Migräne hat, darf sie gar kein geschlucktes Östrogen nehmen. Aber ich bin auch grundsätzlich bei Migräne sehr zurückhaltend mit oraler Gabe. Eigentlich geben wir auch bei Migränepatienten immer über die Haut wegen des erhöhten Thrombose- und Schlaganfallrisikos. Es wird bei der Rimpkus-Methode immer behauptet, das würde kein Thromboserisiko machen, weil es angeblich trotz Schlucken an der Leber vorbeischwimmt. Das ist eine sehr steile Hypothese, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und der Punkt ist, dass wenn ich Patienten sehe, die Rimpkus-Methode nehmen, und das sage ich jetzt wirklich ganz pointiert, dann kann ich durch gleichzeitige Bestimmung von Östron, das ist das Östrogen, was in der Leber gebildet wird, wenn das Östrogen die Leber überflutet. Und bei der Rimpkus-Methode ist genau wie bei anderen geschluckten Östrogenen immer dieses Östron ganz hoch, was der Beweis dafür ist, dass wir nicht an der Leber vorbeikommen. Und dann müssen auch die Gerinnungsstoffe angeschoben werden. Der Herr Rimkus, der diese Methode entwickelt hat, hat dann natürlich keine Studien zu gemacht. Er sagt, und den Frauen mit hochdosierten Hormonen geht's sehr gut. Aber dann haben wir natürlich hier bei Alexandra noch on top das Problem, wenn unsere Hypothese ist, der Eierstock ist mal wieder aufgewacht, ist so ein kleiner Jack in the box mal da hochgeploppt, dann unterdrücken wir das mit dem Progesteron, was bei Rimkus mit drin ist, unterdrücken wir das nicht. Also das heißt, mit dem Rimkus kann man diese Perimenopause nicht bremsen. Und das heißt, ich würde in dem Fall auf gar keinen Fall Rimkus sagen. Gebt sowieso keinen Rimkus.
Und Rimkus ist ja im Prinzip, also das sind ja, wir haben das schon mal besprochen, das sind ja auch alles eigentlich die gleichen Inhaltsstoffe, auf die zurückgegriffen wird. Also es ist jetzt ja nicht natürlicher oder.
Nee, es ist nochmal anders. Die müssen das Östrogen und das Progesteron ja irgendwo herkriegen. Die können es nicht aus Yams und Soja extrahieren, das schafft man in der normalen Apotheke nicht. Und das haben wir ja, glaube ich, schon mal besprochen. Wo kriegen die Apotheken die Magistralrezepturen herstellen? Und die Rimkus-Methode ist halt eine spezielle Magistralrezeptur. Die müssen aber die Grundsubstanzen irgendwo herkriegen. Die kriegen das von Großhändlern und die Großhändler kriegen es aus Wuhan oder China, wo aus Jamswurzel und aus Soja in großen Mengen die ganzen Geschlechtshormone quasi extrahiert und halbsynthetisch hergestellt werden. So, und jetzt kriegt die Apotheke, die Rimkus-Kapseln macht, kriegt das Östradiol und das Progesteron vom Großhändler und dann mischen die dann Kapseln, wo bei Rimkus Olivenöl mit drin ist und Kupfer und dann sagen sie, deswegen würde es an der Leber vorbeigehen.
Okay.
Ich sage da jetzt nicht mehr dazu,
genau.
Sonst werde ich verklagt.
Gut. Uns hat eine sehr verzweifelte Mail erreicht. Die Hörerin ist in der Perimenopause und leidet zyklisch unter Panikattacken, Unruhe und Herzrasen. Nun nimmt sie seit diesem Mai die Slinda und anderthalb Hub Gynokardin dazu. Sie hat dann immer wieder Schmierblutungen bekommen. Der Ultraschall war allerdings unauffällig. Die Ärztin sagte nur, dass die Eierstöcke noch viel mitarbeiten. Anfangs sind die Panikattacken auch besser geworden, nun sind sie aber wiedergekommen. Alle 4 Wochen kommen die Panikattacken immer dann, wenn eigentlich die Blutung gekommen wäre ohne Slinda. Sie hatte auch wieder eine Zwischenblutung. Die Gynäkologin sagt, sie weiß nicht mehr weiter und rät, alles abzusetzen und lieber Antidepressiva zu nehmen. Die Hörerin hatte wohl auch schon Desogestrel ausprobiert, ein anderes Gestagen. Da hatte sie aber Dauerblutungen. Und sie hat auch schon eine Thrombose, kann also kein geschlucktes Östrogen nehmen. Sie fragt, gibt es eine andere Pille? Soll sie Gynokardin weglassen? Braucht sie eine andere Dosis?
Und das ist, also ehrlich gesagt, verstehe ich, dass die Patientin verzweifelt ist, weil das ist auch eine schwierige Situation. So der kleine Nachsatz, dass sie schon eine Thrombose hatte, macht die ganze Angelegenheit natürlich auch nochmal schwieriger. Denn bei Thrombose kriegen die Patienten immer gesagt, sie dürfen nie mehr Hormone nehmen, was so auch nicht stimmt. Aber auch da steht im Beipackzettel Zustand nach Thrombose, wie beim Herzinfarkt, kein kontraindiziert. Das heißt, man muss auch nochmal sehr genau mit der Patientin das besprechen. Das Erste, was mir hier einfällt, ist trotzdem, dass auch wenn es so sich anhört, dass die Panikattacken tatsächlich zykluskorreliert sind, also zum Zyklus passen, muss man trotzdem unbedingt sich da nochmal psychiatrisch vorstellen, ob es wirklich so ist. Man kann gerade auch bei Panikattacken, gibt es gute verhaltenstherapeutische Ansätze. Also ich würde auf jeden Fall hier parallel fahren. So, das ist das eine. Das zweite ist, dann hat die Ärztin gesagt, die Eierstöcke arbeiten noch viel mit. Es könnte sein, dass die Eierstöcke zu viel arbeiten. Und das haben wir ja immer bei den Gestagen-Monopillen, dass bei manchen Frauen der Eierstock zu sehr unterdrückt wird, aber bei manchen zu wenig unterdrückt wird. Jetzt ist es so, die Schmierblutung, das ist ja leider der Schönheitsfehler bei den ganzen Gestagen-Monomethoden. Das haben wir leider überall. Bei manchen Gestagen-Monomethoden, wenn man den Eindruck hat, der Eierstock ist nicht genug unterdrückt, dann geben wir einfach 2 Tabletten. Das soll man aber bei der Slinda nicht, weil die hat auch noch so eine Wirkung auf unseren Mineralstoffwechsel. Und es könnte dann sein, dass das so durcheinander kommt, dass wir da ein Problem kriegen. Da kriegt man dann Herzrhythmusstörungen und sowas. Das will man nicht. Also die Firma sagt, Verdopplung der Dosis beim Slinda, lieber Finger weg davon. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht. Aber inzwischen bin ich schlauer und weiß, nee, Slinda nicht verdoppeln. Das Desogestrel, was sie schon ausprobiert hat, das habe ich nämlich gedacht, na, soll mal Desogestrel probieren. Da müsste man dann auch noch mal gucken, hat sie die Dauerblutung darunter gehabt, weil sie zu viel Östrogen hatte, also Eierstock nicht genug unterdrückt oder zu wenig. Das heißt, man muss bei so jemandem, gerade auch bei Zustand nach Thrombose, tatsächlich auch mal einen Spiegel machen. Ich sage es nochmal, die Ärztin hat gesagt, die Eierstöcke haben viel Aktivität, spricht dafür, nicht genug unterdrückt. Ja. Ich würde bei der Dienoges versuchen, wiederum, weil es ganz gut die Eierstöcke austrocknet. Und dann gibt es noch so dieses andere Gelbkörperhormon, was wir früher unfassbar viel genommen haben in diesen Fällen. Das ist das Chlormadinonacetat. Das ist zugelassen zur Therapie von Zyklusstörungen. Und wir haben aber lange Jahre, wirklich, ja, ich will fast sagen Jahrzehnte, uns das zunutze gemacht, weil das genauso wie das Slinda und das Desogestrel die Eierstocksfunktion runterholt. Und wenn man das mit 4 Milligramm gibt, also eine relativ hohe Dosis, hat man noch einen besseren Effekt als das Desogestrel und die Slinda. Dann muss man ein bisschen Gel dazugeben. Das darf man durchaus auch bei Zustand nach Thrombose, muss man aber immer gut die Patientin aufklären und gucken, was war das für eine Thrombose und so weiter. Hat sie noch andere Risiken?
Obwohl wir doch immer sagen, transdermales Östrogen ist sozusagen...
Ja. Ich weiß, ich bin auch der Meinung, aber ich glaube, es wäre schlechter, wenn die von sich aus mal ganz hohe Östrogenspiegel hat, als wenn sie transdermal ein bisschen was nimmt. Bin ich völlig bei Ihnen. Aber man muss immer aufpassen, wenn das Transdermale zu hoch dosiert ist, haben wir auch einen Lebereffekt auf die Gerinnung. Also man muss aufpassen, dass die Dosis nicht zu hoch ist. Aber zum Chlormadinon. Ich muss mal sagen, es war lange Jahre mein Lieblingsgestagen, weil ich den Eindruck hatte, es wird auch super gut vertragen. Nun gibt es ein paar Daten aus Frankreich, die gesagt haben, mit dem Chlormadinon hat man langfristig bei hochdosierter langzeitiger Einnahme ein erhöhtes Risiko für Meningiome. Das sind gutartige Hirnhauttumoren. Die sind gutartig, aber die will man trotzdem nicht haben. Die können auch im Kopf auf irgendwas draufdrücken und da unangenehm werden, ich sag's mal so. Das heißt, es gab dann einen roten Handbrief, das ist jetzt schon fast 3 Jahre her, da hieß es, okay, vorsichtig mit Chlormadinon in hoher Dosis über einen langen Zeitraum. Dafür muss man wissen, dass in Frankreich das Chlormadinon sogar in 10 Milligramm Dosierung gegeben wurde. Also bei uns gibt es die Tablette 2 Milligramm. Wir haben dann gerne in so einer Situation 4 Milligramm gegeben. Kurzzeitig, glaube ich, kann man das aber absolut machen. Und wir haben Patienten gehabt, wir haben die dann alle umgestellt auf die Slinda oder Desogestrel oder auch Dienogest, wobei es inzwischen auch Daten gibt, dass vermutlich alle Gestagene diesen etwas fördernden Effekt auf Meningiome haben. Wenn jemand schon mal ein Meningiom hatte oder noch eins hat, was nicht operiert ist, sind wir ganz zurückhaltend mit allen Hormonen. Aber Meningiome sind was sehr Seltenes. Und wenn eine seltene Erkrankung häufiger auftritt, dann muss man sich immer noch fragen, wie relevant ist das eigentlich? Und in der Situation würde ich tatsächlich auch mal zumindest, also wenn sie das 1, 2, 3 Jahre nimmt, wird sie sicher kein Meningiom davon kriegen, auch mal Chlormadinon erwägen, weil wir damit einen guten Unterdrückungseffekt auf die Eierstöcke haben und dann Gel dazu. Also es gibt da tatsächlich so verschiedene Möglichkeiten, was man machen könnte. Und ich glaube, bei der Patientin, wir wissen jetzt nicht, wie alt die ist, oder?
Die hat sie nicht geschrieben. Nee, ne? Nee.
Also wir wissen jetzt irgendwie nicht, wie lange die noch, wie lange das ganze Theater mit der Perimenopause noch geht. Also wenn man absehen kann, das geht jetzt vielleicht noch 2, 3 Jahre, dann wäre auch Chlormadinon da eine Option. Aber auch da wieder Aufklärung mit leicht erhöhtes Meningiomrisiko. Was es auch fürs Desogestrel jetzt gibt. Also wahrscheinlich machen das alle Gestagene.
Aber sie könnte auch dieses Dinogest probieren. Das hat eine bessere Blutungskontrolle, ne? Irgendwie.
Ja,
Das ist für die Endometriose-Patientin entwickelt worden.
Genau.
Okay, also Sie vermuten, das Ganze hängt damit zusammen, weil die Eierstöcke nicht gut ausgebremst sind und dadurch vielleicht auch noch extrem hohe Östrogenwerte erreicht werden, die dann halt abfallen und dann kommt es vielleicht eben zu diesen Panikattacke, Unruhe, Herzrasen.
Ganz genau. Ja, genau so ist es.
Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Unterbrechung. Ihr wisst schon, es gibt ja immer einen Hörtipp von mir für euch. Und diesmal habe ich einen Tipp zum Anschauen. Es geht um die RBB-Dokumentation Frauensauna. Die geht nämlich jetzt in die 2. Staffel. Dieses Mal ist das Thema die frühen Wechseljahre. In der Serie werden 5 Frauen begleitet über mehrere Monate, bei denen die Postmenopause teilweise schon mit Ende 30 begonnen hat. Es geht um sexuelle Unlust, schlechte Stimmung, Gewichtszunahme und Schlafprobleme. Und es geht um die Frage, muss ich das aushalten? Sollte ich Hormone nehmen? Und welche Risiken bringt es mit sich, wenn ich vorzeitig in die Wechseljahre komme? Die RBB-Doku Frauensauna, plötzlich Wechseljahre, ab jetzt zu sehen in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir in die Shownotes. So, wir haben noch eine Frage zur Gestagenpille. Die Claudia ist 48 Jahre alt, perimenopausal, hatte starke Östrogendominanzen und Schwankungen. Dann hatte sie hormonbedingt dieses Herzstolpern, psychische Hochs und Tiefs und hat deshalb nun die Slinda auch verschrieben bekommen. Das Herzstolpern ging damit sofort weg und auch stimmungsmäßig war sie wieder ausgeglichen. Aber es kamen starke Beinschmerzen dazu. Der Östradiolwert lag übrigens bei 117 Picogramm pro Liter. Deshalb wollte die Gynäkologin noch kein transdermales Östrogen dazugeben und entschied sich lieber für einen Pillenwechsel zu Desogestrel. Die Beinschmerzen sind weg, dafür hat sie jetzt aber Wassereinlagerungen und hat dadurch 2 Kilo in kürzester Zeit zugenommen. Sie ist ratlos und verzweifelt.
Ja, ich auch. Nein, ich habe das schon nochmal partiert. Also man sieht ja, das Östrogenspiegel mit 117, da sieht man schon, der Eierstock ist nicht so richtig ruhig. Und das ist auch das Problem in der Perimenopause. Denken Sie immer dran, die Hirnanhangsdrüse bzw. der Hypothalamus versucht mit Macht noch aus dem Eierstock was rauszuholen. Das heißt, in der Phase reicht oft dieser Suppressionseffekt nicht so wirklich aus. Ich finde, es ist natürlich so ein bisschen paradox, dass es ihr mit 117 Picogramm Östrogen gut geht, glaube ich, sofort. Aber es kann eben auch sein, es hat dann einen erweiternden Effekt auf die Venen. Und wissen Sie, diese 117 sind ja nur eine Momentaufnahme. Mhm. Es kann auch gut sein, dass sie Tage hat mit 200 oder 300. Mhm. Ja? Das ist durchaus vorstellbar. Vielleicht erklärt das die Beinschmerzen. Da muss man auch aufpassen, nicht, dass sie eine Thrombose kriegt, weil sie einfach also praktisch die Eigenproduktion vom Östrogen zu hoch geht. Also die Gynäkologin, ich finde erstmal, die hat alles richtig gemacht. Ich hätte das genauso gemacht, in der Hoffnung, dass das Desogestrel mehr unterdrückt als das Slinda. Warum sie jetzt Wassereinlagerung hat und 2 Kilo Gewichtszunahme, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Wassereinlagerungen sprechen eigentlich für zu viel Östrogen. Mich würde jetzt auch mal interessieren, wie unter Desogestrel der Östrogenspiegel ist. Wenn der jetzt zu hoch ist, dann kann sie die Desogestrel-Dosis verdoppeln. Dann braucht sie aber sicher ein bisschen Östrogen dazu. Das muss man auch dann tatsächlich ganz fein getuned austarieren dann so ein bisschen. Also okay, wie viel braucht sie jetzt? Die ist offensichtlich jemand, die auf zu viel und zu wenig empfindlich reagiert. Jetzt kann man sich fragen, warum hat sie jetzt keine Beinschmerzen? Weil, wenn wir die Hypothese haben, zu viel Östrogen, ja, da kann man jetzt nur sagen, die Slinda hat halt einen entwässernden Effekt.
Ah, okay.
Den hat die Desogestrel nicht. Also das ist diese Wirkung auf den Mineralstoffwechsel, das ist der Antimineralkortikoide-Effekt, den wir ganz schick binden bei Slinda. Es ist zum Beispiel so, dass der Blutdruck so ein bisschen runtergeht durch diesen entwässernden Effekt. Das heißt, ich würde jetzt mal erst den Östrogenspiegel anschauen. Wenn der hoch ist, dann 2 Desogestrel nehmen oder jeden zweiten Tag 2 geht auch. Und dann braucht sie aber ein bisschen Östrogen dazu. Das wäre meine Lösung. Würde auch irgendwie zusammenpassen.
Und haben Sie das mit Beinschmerzen bei Slinda schon mal gehabt?
Nein, ich glaube, die Beinschmerzen kommen nicht von der Slinda, sondern ich glaube, die Beinschmerzen kommen davon, dass die da zwischendurch zu viel Östrogen hatte.
Aber dann hätte sie die doch auch haben müssen, bevor sie die Slinda genommen hat, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Oh, Frau Simonsen, Sie denken wirklich kritisch mit. Ja, stimmt. Vielleicht ist sie doch die eine Patientin, die von Slinda Beinschmerzen kriegt, aber ich habe keinen Fall, kann mich wirklich an keinen Fall erinnern, wo das so ist.
Aber Wassereinlagerungen, das haben uns schon einige geschrieben, ne, unter einer Gestagenpille.
Ja, weil vielleicht dann wir zu viel Östrogen zwischendurch haben, gerade in der Perimenopause. Und dann kann man sie, weiß man immer nicht, ist es jetzt ein direkter Effekt der Medikation oder einfach ein Nebeneffekt der Perimenopause, die man nicht ganz in den Griff kriegt.
Und soll sie erstmal das mit der Desogestrel weiterprobieren und eventuell erhöhen oder auch umsteigen?
Ja, ich würde jetzt den Östrogenspiegel bestimmen und dann entscheiden, ob man das Desogestrel hochnimmt oder nicht.
Okay.
Entschuldige, Frau Simonsen, noch eine Ergänzung. Die Wassereinlagerung 2 Kilo zu, das ist der Klassiker. Also wenn Sie eine Wassereinlagerung haben aufgrund eines Östrogeneffekts, dann sind 2 Kilo relativ typisch. Also auch Frauen, die die Pille nehmen, sagen, ich habe 2 Kilo zugenommen, das ist der Östrogen-Wassereinlagernde Effekt. Aber das sind dann nicht mehr als 2 Kilo. Alles, was darüber hinausgeht, das kann nicht Wassereinlagerung sein, also Pi mal Daumen. Und umgekehrt hören wir es auch immer mal wieder, dass Frauen, die von der klassischen Antibabypille weggehen, sagen 2 Kilo weniger sofort, da schwemmt das Wasser aus. Es ist jetzt nicht so, dass jede Patientin, die die Pille absetzt, sagt, ich verliere 2 Kilo. Das sind immer einzelne Frauen, das dürfen wir nicht vergessen. Also A ist dieser Wunsch nach Kausalität, also jetzt denkt die Slinda hat mir die Beinschmerzen gemacht und ich würde eher denken, ist vielleicht einfach der Spiegel hochgegangen, unabhängig von der Slinda, das weiß man nicht. Also das heißt, es können ja mehrere Dinge gleichzeitig passieren.
Die Helene ist 61 und hat mit der Hormontherapie keine guten Erfahrungen gemacht. Sie nimmt das nicht mehr, aber dafür nimmt sie gegen die Vagina Trockenheit Zäpfchen mit 0,5 Milligramm Östriol. Und sie fragt, reicht diese geringe Dosis aus, um meine Knochen vor Osteoporose zu schützen? Stichwort Ultra-Low-Dosis.
Nein. Punkt. Also das Östriol, das nimmt sie ja, also das nimmt man eigentlich ja nur 2-mal die Woche. Der Spiegel ist gering, den sie systemisch erzielen und sie haben definitiv null Effekt auf den Knochen. Das ist einfach, A ist es das Östriol, was ja was anderes ist als Östradiol. 2-mal die Woche hilft es bestimmt gegen die Trockenheit, aber sie wird nicht sie vor Osteoporose schützen. Das andere ist Östrogen und zu niedrig dosiert. Kommt gar nichts an.
Wir haben im Podcast ja auch viel schon über das Progesteron gesprochen. Das braucht man bei einer Hormontherapie sozusagen als Gegenspieler zum Östrogen, um die Gebärmutterschleimhaut zu schützen. Es gibt aber auch Frauen, die das Progesteron nicht so gut vertragen. Auch das haben wir schon öfter besprochen. Die klagen dann zum Beispiel über Schwindel, Kopfschmerzen oder Müdigkeit noch den halben nächsten Tag lang. Auch die vaginale Einnahme bringt da manchen Frauen keine Erleichterung. Und jetzt wurde einer Hörerin von ihrem Arzt vorgeschlagen, dass sie sich doch die Mirena, also die Hormonspirale, legen lassen könnte, statt Progesteron zu nehmen. Ist das ein guter Vorschlag? Die Hörerin ist 48 Jahre alt und in der Perimenopause.
Ich finde das einen guten Vorschlag. Warum? Weil die Mirena macht gerade in der Perimenopause natürlich den Effekt, dass die Frauen nicht mehr so erratisch bluten. Also so mal lange, mal gar nicht. Das heißt, wir haben da schon mal einen Effekt auf die Gebärmutterschleimhaut. Und die Blutungsstörung in der Phase ist ja schon was, was viele Frauen sehr stark stört. Jetzt das Einzige, was der Schönheitsfehler bei der Mirena wäre, dass wir die Schwankungen der Eierstocksfunktion damit letztlich nicht wirklich in den Griff kriegen. Das ist der Schönheitsfehler. Aber jetzt auch wieder, das ist nicht bei jeder Patientin so. Manche leiden nicht unter den Schwankungen. Dann ist die mit der Mirena eigentlich sehr schön bedient und man kann dann immer, wenn sie Beschwerden kriegt, die auf einen vielleicht passagieren, also vorübergehenden Östrogenmangel hindeuten, ein bisschen Östrogen dazugeben. Und wenn man dann die Brust spannt, dann weiß man, aha, ich habe jetzt gerade wieder genug Östrogen, dann lässt man es weg. Da kann man nicht viel falsch machen. Und die Mirena hat natürlich vom Potenzial, die Gebärmutterschleimhaut zu schützen vor zu viel Aufbau und auch dann langfristig vor einem Gebärmutterschleimhautkrebs, da ist die Mirena nicht zu toppen. Da hat die den besten Effekt und man hat eine Verhütung. Also es ist bei vielen Patienten die Mirena über die Perimenopause bis in die Postmenopause eine sehr gute Idee.
Wie lange altersmäßig kann ich mir die legen lassen?
Die können Sie sich ewig legen lassen. Jetzt überlegen Sie sich, mittlerer Menopausealter ist 51 bis 52. Es gibt Frauen, die mit 57 noch regelmäßig bluten. Das kann man im Einzelfall nicht vorhersehen.
Aber das ist auch mit 57 okay, sich die noch legen zu lassen.
Wenn die noch blutet, ja. Es ist natürlich dann auf jeden Fall. Nur wir wissen ja nicht, ob sie noch blutet, weil sie die Mirena hat.
Ja, ja.
Das ist jetzt dann wieder tricky. Muss man vielleicht mal eine Blutuntersuchung machen. Ich will nur sagen, wir haben auch durchaus Fälle, wo Frauen, sagen wir mal, 50 sind. Und es geht darum, die Mirena ist jetzt lange genug drin. Ich muss mir eine neue legen lassen. Dann sage ich oft, ja, machen Sie es doch. Dann kommt man über diese Übergangsphase, wenn die in den Östrogenmangel rutscht, sehr schön rein. Dann kann man einfach Östrogen dazugeben und die Dosis je nach Symptom. Und das ist eine sehr elegante Methode. Nun ist es so, in den Fällen muss man die Mirena selber zahlen. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Manche wollen das dann nicht. Man kann dann auch auf ein anderes Gestagen umsteigen, wenn die Frau noch Beschwerden hat. Es ist immer so ein bisschen tricky Entscheidung. Ein Limit in dem Sinn gibt es nicht. Wenn jetzt jemand 57 ist und schon seit 6 Jahren keine Regeln mehr hatte, dann würde ich es jetzt eher nicht machen. Aber auch dann selbst kann man das machen, wenn man sagt, ich will kein Gelbkörperhormon schlucken oder vaginal nehmen und ich will die Östrogene nehmen, dann habe ich einen super Schutz für die Gebärmutterschleimhaut.
Wie lange darf die liegen?
Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren geändert. Man hat früher mal gesagt, nach 5 Jahren Wechsel. Inzwischen sagt man, zur Empfängnisverhütung darf man sie 8 Jahre liegen lassen. Aber jetzt kommt der kleine Pferdefuß. Wir wissen nicht so genau, ob dann nach 5 Jahren der Schutz für die Gebärmutterschleimhaut noch ausreicht. Die gibt dann einfach immer ein bisschen weniger Levonorgestrel ab. Da hängt es dann so ein bisschen von ab, wie viel Östrogen ist im Rennen. Hat die Frau noch selber hohe Spiegel oder nimmt sie viel Östrogen dazu? Dann würde ich nach 5-6 Jahren lieber wechseln. Es gibt keine guten Daten dazu. Also das ist so eine Grauzone. Wann muss man dann, wenn es einem um den Gebärmutterschleimhautschutz geht und nicht primär um die Verhütung, wann man dann wechseln muss, ist nicht ganz klar.
Okay. Die Josephine hat uns geschrieben, 41 Jahre alt und hat seit knapp einem Dreivierteljahr immer wieder mal mit Schlafstörungen und Hitzewallungen in der Nacht zu kämpfen. Sie nimmt seit 8 Jahren zur Verhütung die Antibabypille Kleira. Die Frauenärztin hat ihr nun noch 100 Milligramm Progesteron verordnet und gesagt, sie soll diese Dosis jetzt durchgängig dazu nehmen. Der Schlaf hat sich tatsächlich verbessert, das Schwitzen nicht. Die Frage ist, kann man Kleira und Progesteron zusammennehmen? Und ist die durchgängige Einnahme des Progesterons vertretbar, da ich doch noch perimenopausal bin?
Ja, da habe ich den Eindruck, die Hörerin hat schon viel von unserem Podcast gehört, weil sie sehr kluge Fragen stellt. Ja, ich finde die Frage wirklich klug. Also, kann man Kleira und Progesteron zusammennehmen? Dann haben wir 2 Gestagene im Rennen. In der Kleira ist wieder unser Dienogest mit drin. In einer Dosis, die auch zur Verhütung ausreicht. Die Kleira ist ja eine Antibabypille, wo 17 Beta-Östradiol, also natürliches Östrogen, mit drin ist. Kein Mensch weiß, was jetzt passiert, wenn wir Dienogest als Gestagen nehmen und das Progesteron dazu. Da könnte man jetzt sagen, ups, die kämpfen vielleicht um den Rezeptor und wer gewinnt dann, das wissen wir nicht. Nun muss ich dazu sagen, das Kleira und das Dienogest ist ein sehr potentes Gestagen und wenn ich Progesteron schlucke, kommt sowieso nicht so viel an der Gebärmutter Schleimhaut an. Wahrscheinlich geht es. Daten haben wir dazu gar nicht und ich würde es auch nicht generell empfehlen, nehmen Sie zur Pille einfach Progesteron dazu. Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Aber man kann es versuchen. Also ich finde, dass die Frauenärztin das jetzt nicht falsch gemacht hat. Und dann ist es wieder so die Frage, kann ich das dann durchgängig nehmen? Wir sagen ja immer, perimenopausal soll man es nicht durchgehend nehmen. Genau. Aber das gilt für die Frauen, die keine Pille nehmen. Ja, weil immer das Argument ist, wir wissen gar nicht, was machen wir da an der Gebärmutterschleimhaut, wenn wir das durchgehend nehmen. Die Patientin hat ja gar kein eigenes Progesteron mehr, die hat auch keinen Eisprung mehr, weil sie die Pille nimmt und sie hat durchgehend ein sehr potentes Gestagen. Das heißt, da kann uns jetzt das Endometrium, die Gebärmutterschleimhaut mal wirklich wurscht sein. Deswegen würde ich gegen die durchgängige Einnahme nichts haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, was am Rezeptor passiert, wenn man zwei Gestagene gleichzeitig nimmt. Würde aber denken, in dem Fall ist es vertretbar, wenn es ihr besser geht. Warum die allerdings noch schwitzt? Das ist die spannende Frage, das weiß ich nicht. Da würde ich mal, die ist ja erst 41. Also was wir manchmal sehen, ist, dass wenn die Frauen so in diese Jahre kommen, dass wenn wir die von der Ethinylestradiolhaltigen Pille umstellen auf eine estradiolhaltige Pille, hört das Schwitzen auf. Das ist aber bei der nicht. Die hat ja schon eine 17-Beta-Östradiolhaltige Pille. Also da, wir können jetzt nicht nochmal umstellen, keine
und,
Ahnung.
Und vielleicht reicht ihr das aber nicht, was da drin ist in der Pille, kann das
sein? Ja, da ist schon relativ viel drin in der Kleira. Also die ist höher dosiert als das, was wir sonst so in der Menopause geben. Die ist auch ein bisschen höher als Lafam, sonst ist das Gleiche drin. Ich würde da auch nochmal fahnden, warum die diese Hitzewellungen hat. Ich glaube, ich würde da tatsächlich alles Mögliche noch, da muss man mal zum Internisten gehen, warum sie nachts schwitzt. Es gibt Nachtschweiß und so, vielleicht hat sie eine Insulinresistenz, könnte auch sein. Also da würde ich tatsächlich wegen der Hitzewallung mich nochmal ärztlich vorstellen.
Aber ich glaube, wir haben auch schon mal besprochen, dass manche Frauen dann auch unter sozusagen einer Kombipille dann auf einmal anfangen, Symptome zu bekommen in den Wechseljahren.
Ja, genau. Und das sind die Ethinylestradiolhaltigen Pillen nehmen. Und dann stellen wir um. Dann gibt es ja noch eine weitere mit dem Estetrol, was so dieses Östrogen ist, was eigentlich nur der Fötus im Mutterleib produziert. Das kann man dann auch noch mal versuchen, ob es damit besser geht. Das glaube ich aber nicht. Habe ich auch keine Erfahrung.
Aber die Kleira,
also meine Erfahrung,
ist doch auch so eine spezielle, da variiert doch auch die Dosis ständig.
Die variiert so ein bisschen, damit man eine bessere Blutungskontrolle hat, aber im Endeffekt ist sie relativ hoch dosiert.
Also am Östrogenmangel kann es Ihrer Meinung nach nicht liegen?
Eigentlich nein, es sei denn, sie hat ein Resorptionsproblem. Also, dass sie aus irgendeinem Grund die Kleira nicht richtig aufnimmt, dann hätte sie aber mehr Probleme, wenn Sie mich fragen, hätte die Blutungsstörung und sowas. Also man könnte jetzt auch nochmal den Hormonspiegel unter Kleira bestimmen.
Okay, nicht so einfach.
Nee, also heute haben wir lauter schwierige Fälle, finde ich. Aber ist ja gut so, okay. Ich fühle mich gerade in meiner Sprechstunde. Ich sehe dauernd solche Fälle.
Okay, ja, weil Sie auch so eine Spezialhormonsprechstunde haben. Da kommen dann die ganzen schwierigen Fälle zu Ihnen.
Genau, ja.
Okay, die Andrea ist 62 Jahre alt. Sie hat seit 12 Jahren extreme Schwitzattacken, vor allem nachts. Deshalb hat sie, bis sie 55 Jahre alt war, auch ein Hormonpflaster genommen und es ging ihr damit viel besser. Dann bestand die Frauenärztin darauf, die Hormone nach 5 Jahren abzusetzen und die Hitze kam wieder. Sie hat seitdem viel Geld für pflanzliche und homöopathische Mittel ausgegeben, war bei einer Heilpraktikerin, die hat einen Speicheltest gemacht, der sagte dann aus, dass das Östrogen zu hoch sei, das Progesteron zu niedrig und der Quotient daher sehr schlecht zwischen beiden. Die Frauenärztin sagte, das sei alles Quatsch. Der Blutwert des Östrogens liege unter 5 Nanogramm pro Liter. Und aktuell nimmt sie ein Progesteron-Mundspray, Potenz D4, 4-Hype und Mönchspfeffertropfen für die Nacht. Denn die Frauenärztin will ihr ungern wieder Hormone verschreiben. Andrea schreibt, sie sei schlank, macht Sport und ernährt sich auch gesund.
auch schon wieder so eine Frage. Aber okay, ich bin völlig bei der Frauenärztin. Das mit dem Speichel ist totaler Quatsch. Ich meine, wo soll das Östrogen herkommen? Die Frau ist 62 und ich meine, also wenn die plötzlich Östrogen hätte, dann hätte sie einen Tumor. Da wäre sie richtig krank. Das kann nicht sein. Also die kann kein Östrogen wirklich haben. Vielleicht hat sie ein bisschen, vielleicht ist sie übergewichtig, dann machen Frauen ein bisschen Östrogen.
Nee, sie hat ja gesagt, sie sei schlank.
Ah ja, okay. Nein, dann kann es das nicht sein. Also ich glaube, den Speichelwert null. Und dass das Progesteron niedrig ist, ist klar, weil Progesteron wird nur gebildet nach dem Eisprung. Wo soll das Progesteron herkommen? Also das Progesteron ist immer niedrig, wenn man keinen Eisprung hat. Und das ist ja auch jetzt nicht krankmachend. Ich meine, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Also ich glaube, die schwitzt, weil sie einen Östrogenmangel hat. Und das Progesteron-Mundspray wird ihr auch nicht viel helfen dafür. Und ich finde auch nicht, dass sie das nehmen muss, weil sie einen niedrigen Progesteronspiegel hat. Die andere Frage ist, kann man doch nochmal erwägen, Hormone zu geben? Die ist jetzt 62. Das heißt, sie hat seit 7 Jahren keine Hormone genommen. Mhm. Finde ich jetzt einen relativ langen Zeitraum. Wenn die sagt, seit ich die Hormone abgesetzt habe, schwitze ich so stark und es ist einfach nie besser geworden, dann gehört sie vielleicht zu den ganz wenigen, wo das ewig der Fall ist. Das heißt aber auch, dann können wir einigermaßen sicher davon ausgehen, dass das Schwitzen tatsächlich vom Hormonmangel kommt. Das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe, es kann ja auch andere Ursachen haben, Schilddrüse, eine Insulinresistenz, aber die ist schlank, glaube ich jetzt nicht so richtig dran, dass sie eine Insulinresistenz hat. Also man kann mit ihr besprechen, dass man nochmal niedrig dosiert einsteigt mit einer Hormontherapie und dann einfach guckt, geht es besser. Ich würde dann Östrogen niedrig dosiert geben. Bei so jemanden nehme ich auch manchmal ein Kombinationspflaster. Da ist ein Östrogen drin, allerdings ein synthetisches Gestagen. Das ist nur relativ praktisch, weil das klebt man zweimal die Woche. Und die gibt es auch niedrig dosiert. Also ich würde jetzt nicht mit einer hohen Dosis einsteigen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sage jetzt mal den Handelsnamen, die heißen Estramon Conti 30 oder 40. Das könnte man machen. Der Schönheitsfehler ist, dieses synthetische Gestagen ist eigentlich eins von denen, die vielleicht mehr Brustkrebsrisiko machen als Progesteron und Hydrogesteron, aber ich sage vielleicht, weil die Dosis darin so gering ist, dass wir das nicht wissen, ob das so ist. Ja? Also das ist tatsächlich unsicher. Also ich könnte mir ein Kombipflaster probatorisch vorstellen. Wir wissen nicht, ob wir nach einer 7-jährigen Pause mit Östrogen vielleicht durch den Beginn einer Östrogentherapie ein Ereignis anschieben, was meine ich, zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Das wird immer mal wieder diskutiert. Auch da glaube ich so ein bisschen, das ist eine übertriebene Angst, aber man muss es zumindest mit im Hinterkopf haben. Aber ein Kombipflaster oder man gibt der tatsächlich niedrig dosiert Einhub. Gel, da würde ich eher Estreva-Gel nehmen, weil es niedriger dosiert ist und ein bisschen und 100 Milligramm Progesteron dazu. Sie braucht ja was für einen Endometriumschutz, also für den Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Und ich würde das vertreten, aber das muss man auch da besprechen, dass ein Restrisiko, dass man irgendein Ereignis anschiebt, nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Ich halte das aber für sehr überschaubar.
Nun ist dieses Problem mit diesen 5 Jahren, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass diese 5 Jahre so durch den Raum geistern, dass das sozusagen das Limit ist, wie lange man Hormone nehmen darf. Und ich befürchte, dass bei Ihrer Frauenärztin, die gesagt hat, nach 5 Jahren ist Schluss, dass sie da jetzt irgendwie nicht unbedingt auf offene Türen stößt, wenn sie sagt, ich möchte niedrig dosiert wieder Hormone nehmen, dann wird sie sich wohl einen anderen Arzt suchen müssen, der da ein bisschen aufgeschlossener ist.
Ach, ich glaube, da steht nicht, die Frauenärztin will ihr auf keinen Fall Hormone verschreiben, sondern ungern. Und aus dem ungern, glaube ich, wird die sich vielleicht überreden lassen. Ich würde es erstmal probieren.
Vielleicht war sie ja auch bei Ihnen schon in der Fortbildung und dann kann unsere Hörerin sagen, ja, ich habe das von Frau Dr. Schaudig gehört.
Ja, könnte auch. Ja, aber dafür haben mich, glaube ich, dann die Frauenärztinnen nicht so lieb, wenn die dann
das
kommen.
Das ist uns
dann,
egal, Hauptsache den Frauen geht's gut, Frau Schaudig.
Also Frau Schwenkhagen war neulich ganz verzweifelt, weil eine Patientin kam, die den Podcast gehört hat und gesagt hat, Frau Schaudig hat gesagt, wenn man Hormone nimmt, nimmt man ab. Und dann hat Frau Schwenkhagen gesagt, das kann sie sich nicht vorstellen, dass ich das so gesagt habe. Ich habe wahrscheinlich gesagt, dass es einzelne Frauen gibt, was tatsächlich so ist, die sagen, wenn sie Hormone dann nehmen in der Postmenopause, können sie etwas leichter abnehmen. Aber es ist leider wieder so, das sind einzelne. Und es ist auf keinen Fall leider so, dass man mit der Hormontherapie besser abnehmen kann. Nee, das kann man so nicht unterschreiben. Nur das zu dem Thema, wenn Frauen sowas hören und dann hört man natürlich immer auch gerne das, was man gerne hören will. So ist es eben nicht.
Ja. Wir sind dann auch schon gleich bei unserer letzten Frage und die ist sehr pragmatisch, finde ich. Denn Angelika macht eine Hormontherapie, muss aber manchmal auch Nachtschichten arbeiten. Und nun fragt sie, wie sie das dann mit den Hormonen macht, vor allem an dem Tag, wo sie in die Nachtschicht geht. Also das Östrogengel nimmt sie am Morgen, das Progesteron eigentlich am Abend, aber am Tag vor der Nachtschicht kann sie natürlich nur früh Östrogen nehmen und abends lässt sie das Progesteron weg, nimmt sie es aber dann am nächsten Morgen sozusagen vor dem Schlafengehen.
Ja, das ist natürlich ein echtes Dilemma. Also beim Östrogengel ist es wurscht, um welche Tageszeit sie es nimmt. Auch mit dem Schichtdienst, das kann sie einfach immer ungefähr zur gleichen Zeit nehmen. Also wenn sie es immer morgens nimmt, nimmt sie es halt dann, wenn sie aus dem Nachtschicht kommt oder wenn und ansonsten ganz normal morgens. Mit dem Progesteron, das ist tatsächlich tricky, weil das Progesteron ja auch den gewünschten Effekt hat, dass es müde macht. Und ich glaube, ich würde dann tatsächlich eher ein bisschen mehr nehmen von dem Progesteron, damit wir nicht in den Status kommen, dass sie zu wenig nimmt. Dann würde ich vielleicht eine höhere Dosis nehmen.
Also dann den einen Abend ausfallen lassen und aber am nächsten Morgen was höher nehmen.
Ja, der Punkt ist, ob sie, ja, das ist eine gute Frage, oder? Ob sie in der Zeit mal Dihydrogestagen stattdessen nimmt, weil das macht nicht müde. Dann hat sie, und sie braucht ja den Effekt auf das Endometrium, aber man will ja auch nicht dauernd wechseln. Das ist schon sehr kompliziert. Ich meine, das kommt drauf an, wie viel Nachtschicht die hat. Gott sei Dank sagt sie manchmal Nachtschichten. Ich glaube, in der Nacht, wenn sie Nachtschicht hat, würde ich dann einfach quasi ein bisschen, na, was sie natürlich auch machen könnte, sie könnte es dann vaginal nehmen. An dem Abend. Und dann macht es nicht so müde. Vielleicht während der Nachtschicht vaginal und ansonsten dann wieder abends oral. Das wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit.
Obwohl, vielleicht will sie es ja auch gern früh nach der Nachtschicht nehmen, um besser schlafen zu können.
Ja, das kann sie dann kann sie das on top machen. Okay. Das macht nichts.
Ah, okay.
Das kann dann gar nicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vom Nachtdienst einmal vaginal hat sie eben guten Endometriumschutz. Wahrscheinlich keine Müdigkeit. Ist leider wahrscheinlich, weil ganz manchmal macht es auch müde. Muss sie ausprobieren und dann auch auf jeden Fall nur 100 Milligramm und dann, bevor sie schlafen geht, nochmal die 100.
Oder halt die andere Variante wäre vielleicht für die Zeit dann ein bisschen aufstocken.
Dihydrogesteron.
Oder Dihydrogesteron.
Ja. Wobei mir auch unsympathisch ist, wenn sie dann anderthalb Tage gar kein Progesteron nimmt, weil es hat sowieso eine kurze Halbwertszeit. Das finde ich so mittelgut. Also ich bin hier jetzt gerade im Tunnel ohne Licht unterwegs, weil wir da gar keine Daten zu haben. Das wissen wir nicht. Ich glaube, mir wäre am sympathischsten dann vor der Nachtschicht das Progesteron vaginal. Das ist ja dann nur meistens nur ein paar Tage. Und dann, bevor sie ins Bett geht, nochmal oral. Das macht dann nichts, wenn sie dann so eine bisschen höhere Dosis hat. Nee. Da macht sie nichts verkehrt.
Genau, und sie hat noch geschrieben, wenn sie dann wieder zurückwechselt, das Gynokandin nimmt sie dann am Abend, bevor sie in die Schicht geht. Und nach der letzten Nacht nimmt sie dann am Morgen keine Kapsel mehr, weil sie ja dann abends wieder Progesteron nehmen würde. Aber sie könnte ja, da sogar früh und abends nehmen, oder?
Dann kann sie morgens das Vaginal nehmen und abends oral. Ich habe Patienten, die das übrigens so machen und die kommen ganz gut damit zurecht. Ja.
Okay, haben wir die Frage auch beantwortet? Damit sind wir am Ende dieser Folge mit den Hörerinnenfragen. Wie gesagt, ich habe noch ganz viele Hörerinnenfragen liegen und wir werden immer mal wieder eine Folge nur mit euren Fragen machen. Vielen Dank, Frau Schaudig. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und gut zugehört.
Ja, wunderbar.
Und auch diese Folge gibt es übrigens zum Nachlesen auf der Seite des MDR. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und das nächste Mal, da sprechen wir mit der Pharmakologin und Phytotherapeutin Dr. Susan Zeun über Nahrungsergänzungsmittel. Da ist der Markt in den letzten Jahren ja enorm gewachsen. Und vor allem gibt es mittlerweile unzählige Produkte für uns Frauen in den Wechseljahren. Was bringen mir diese Mischungen aus pflanzlichen Mitteln und Vitaminen? Worauf kann ich achten, wenn ich mir was Gutes tun will? Und wovon sollte ich lieber die Hände lassen? Das klären wir in der nächsten Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Abonniert unseren Podcast und lasst gern ein paar Sterne für uns da und empfehlt uns weiter an eure Freundinnen, Schwestern und Kolleginnen. Ihr könnt uns auch weiterhin gern euer Feedback schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.